Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode besprechen Marc Vetter und ich The Mandalorian and Grogu. Der erste Star Wars-Film nach 7 Jahre Star Wars-Pause. Damalige Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat ja mehrere Filmprojekte auf Eis gelegt oder so wie Obi-Wan Kenobi in Serien umgewandelt, nachdem es 2 Flops in Folge hagelte. Zum einen der Solo-Film von 2018 und dann 2019 in Sequel-Trilogie Abschluss The Rise of Skywalker. Nun könnte man sagen, dass diese Paarung aus Mandalorian und Grogu auf den ersten Blick vielleicht etwas kontraintuitiv wirkt. Ne? Ich meine, man hätte 1980 ja auch nicht gedacht, dass Boba Fett und Yoda ein Team eingehen. Allerdings hat das in Serienformat ab Anfang der 20er Jahre extrem gut funktioniert, sodass beschlossen wurde, die beiden jetzt in ihr erstes Kinoabenteuer zu schicken nach 3 Staffeln. Manche sagen, es könnte vielleicht zu spät sein, weil der Hype ein bisschen abgeflacht ist und die 3. Season von The Mandalorian auch zu Recht eher so ein bisschen mittelmäßig aufgenommen wurde. Ja, Marc, wie ist denn deine Einschätzung zum Mandalorian und Grogu?
Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich notwendig ist, dieses ganze Franchise praktisch vom Kino in die Serie und wieder zurück ins Kino zu bringen. Das beunruhigt mich ein bisschen, weil das schon das Gefühl macht.
Ist richtig beunruhigt, ja.
Ich bin sogar sehr beunruhigt, ja, weil mein ganzes Star Wars, all das Feeling, was ich damit verbinde, wird total zerstört durch diese Menge an Star Wars-Produkten, die es gibt, diese vielen Serien, die es gibt. Und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn ergibt, das im Kino nochmal so aufzufächern. Und ich habe das Gefühl, es ist ja auch so gedacht, wenn der Film jetzt erfolgreich ist, was übrigens viele nicht annehmen, dass er erfolgreich ist, dass danach dann halt der nächste Film aus diesem Bereich kommt und eine 4. Staffel von The Mandalorian dann auch gar nicht kommen wird.
Ne? Ja. Einige behaupten ja, dass das sogenannte Mandoverse jetzt sozusagen das geltende die geltende Zeitlinie für Star Wars sei. Schreiben immer wieder alle von Screen Rant und anderen Seiten. Es wurde eigentlich nie offiziell bestätigt. Das würde bedeuten, dass es Mandoverse jetzt gilt, dass die gesamte Sequel-Trilogie aus der Zeitlinie herausgenommen wird. Sprich, die Abenteuer von Finn, Poe Dameron und Rey, aber auch das Comeback der alten Helden Luke, Leia und Han nicht mehr zum Kanon, weil man kennt das eigentlich eher aus Horrorfilmen, ne? Also Aliens hat das ja probiert, Terminator, Halloween. Ja,
und Marvel, oder? Also ist das nicht genau das Prinzip, was sie im Marvel-Universum auch versuchen?
Habe ich zu wenig verfolgt. Ich finde halt nur, dass man da so ein bisschen die Leidenschaft der Kinogänger auch so ein bisschen abstraft. Denn es gibt ja durchaus Menschen, in denen Kylo Ren weiterarbeitet. Das ist ein bisschen, es gibt ja diesen legendären Dallas Shower Redcon-Moment von 86. Mhm. Nachdem die Zuschauer so protestiert haben und gesagt haben, Bobby Ewing müsste wieder dabei sein,
ja.
Dass man ja, das war ja eine legendäre Szene, einfach dann eine komplette Staffel als Bobby Ewings Traum inszeniert hat, indem man ihn plötzlich zum Season-Höhepunkt dann in der Dusche sieht.
Heute ist das kaum mehr vorstellbar, dass man so viele Tricks gemacht hat und die Leute
blöd, komplette Charaktere verarschen. Dann damit auch gelöscht. Also Barbara Carrera hat ja da nur in dieser einen Staffel mitgespielt, wurde dann sozusagen zum Traum umgemodelt von Bobby Ewing. Aber das zeigt nur, wie groß die Strahlkraft ist von Mandalorian, dass man denkt, jetzt ausgerechnet auf den zu setzen. Ich finde, dass die Argumente zu sagen, dieser Film sieht aus wie eine sehr, sehr gute Episode, durchaus tragen. Man könnte sagen, der Film dauert 135 Minuten und das sind im Grunde genommen 3 Mandalorian-Episoden, die auch insofern eine Drittelung jeweils ermöglichen würden, als dass relativ periodische Action-Szenen kommen. Das ist ein bisschen schematisch. Du hast ein Set-Piece und du weißt, dass der mit einer Schießerei verlassen werden wird. Ne? Also es werden Handlungsorte nur eingeführt, um dann da sozusagen gleich eine Action-Szene mit einzubauen. Nur weiß ich nicht, ob das ein Makel ist, den man dem Kino anlasten kann, wenn eine Fernsehserie so gut ist, dass sie in der gleichen Qualität aufs Kino übertragen werden kann oder nicht. Ne? Was sagt das aus? Also bestenfalls gewinnt ja Disney Plus dadurch einfach ein paar Abonnenten mehr hinzu, die sagen, okay, ich habe es im Kino gesehen und will es nochmal als Streaming nachempfinden.
Und so ist es, denke ich, auch gedacht.
Also ja, das Argument, dass ein Film aussieht wie eine sehr gut gemachte Serie, ist für mich kein Argument, das deswegen nicht im Kino zu sehen.
Ja, ich glaube, das ist auch das Prinzip, das so ein bisschen dahinter steckt. Ne? The Mandalorian sieht halt sehr gut aus, ist größtenteils auch so erzählt und gemacht, dass es dieses Star Wars-Feeling wieder hochholt. Anders als eben diese letzte Trilogie teilweise, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und auch einige andere Serien, die völlig anderes Feeling haben. Aber man hat halt sehr stark diese Art von Romantik und Sehnsucht, die ja auch drinsteckt, die Sentimentalität, wenn man so will, auch. Und natürlich die entsprechend gut aussehenden Action-Szenen, die man nicht mal unterscheiden kann in der Serie von dem, was man so im Kino sieht. Ne? Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, wenn man das jetzt als erste Frage in den Raum wirft und sagt, ja, wozu? Das sieht das für mich aus wie ein paar Folgen von Mandalorian und fertig. Ne? Als hätte man praktisch schon die Serie angefangen zu drehen in der vierten Staffel und jetzt daraus einen Film gemacht. Was ja, aber nicht so ist. Ne?
Der Film an sich hat eine sehr interessante Ausgangslage, die allerdings nur dann Sinn ergibt, wenn man tatsächlich die Sequel-Trilogie versucht, im Orkus verschwinden zu lassen. Weil der Mandalorian hat sich ja bereit erklärt, mit der neuen Galaktischen Republik zusammenzuarbeiten. Das widerspricht eigentlich im Grunde genommen seinem Mandalorianer-Kodex, der ja nicht als, der als Söldner natürlich arbeitet, aber nicht als ideologischer Angestellter. Ne? Mhm. Und er hat sich verpflichtet, alte Imperiumsgeneräle zu finden und festzunehmen. Mhm. Sprich, nach der Zerstörung des zweiten Todessterns, Luke feiert mit den Ewoks weiter, Darth Vader ist tot, werden jetzt die letzten imperialen Generäle halt gesucht. Das kannst du natürlich nur dann als Storyline machen, wenn du tatsächlich die Sequels ignorierst oder versuchst vergessen zu machen, denn die Sequels erzählen ja die Wiederauferstehung dieses Imperiums in neuen Ordnung mit Kylo Ren. Das wäre ja ein tragischer Kampf von Mandalorian und Grogu, wenn die jetzt auf Jagd gehen nach imperialen Generälen, aber dann letzten Endes zwar genug kriegen und dann trotzdem miterleben müssen, wie das Imperium wieder aufsteigt. Das heißt, es gibt schon Sinn, aber mir gefällt diese Inszenierung dieser alten Säcke, die der Mandalorian versucht aufzustöbern. Ne? Also die rufen dann lang lebe das Imperium und sie sitzen da alt und dick an ihren Tischen und so weiter und das erinnert so an so überkommene Machtzirkel.
Alte weiße Männer, die zusammensitzen.
Und ja, halt auch so wie Altnazis zu jagen. Ah, ja. Ne? Also so, der Mandalorian als Simon Wiesenthal des Star-Wars-Universums, der Alt-Nazis jagt. Oder halt so ein bisschen wie bei P.T. Anderson, One Battle After Another, dieser Christmas-Adventurer-Club, ja. Ne, die sich immer zurufen, Heil Nikolaus oder was sie irgendwie immer rufen. Ja. Also wirklich so totale Yesterday's Beings. Und ich mag diese Storyline einfach. Ich mag diese Jagd. Man hat ja auch bei Indiana Jones 5, bevor alle möglichen Drehbücher durchgejagt wurden, überlegt, eine Inszenierung zu machen, in denen Indiana Jones halt weniger mit Zeitreisen, als wirklich nur mit Alt-Nazis zu tun hat. Ne? Das hätte mich auch total sehr, sehr interessiert. Ne?
Klingt aber auch so, wenn ich das so höre, wie du sagst, dass das alles ein bisschen einfacher gehalten ist. Ich finde, die letzte Star-Wars-Trilogie hat ja mit deswegen nicht funktioniert, weil so vieles reingestopft wurde an Hintergrundinformationen, wie das mit dem Universum funktioniert, wie das Imperium zusammengehalten wird, welche politischen Hintergründe das hat. Sachen, die mich schon in der zweiten Trilogie gestört haben. Und das stresst jetzt bei The Mandalorian überhaupt nicht, weil man das Gefühl hat, das ist nur so ein Hintergrundrauschen.
Absolut. Es ist eher episodisch als seriell erzählt. Mhm. Und es ist gleichzeitig Vor- wie Nachteil. Du wirst nicht mit Steuern und galaktischen Zöllen und so weiter wie in der Prequel-Trilogie belästigt.
Genau, also belästigt ist das richtige Wort, ja. Das nervt einen eigentlich.
Ja. Die Sequel-Trilogie wiederum, also J.J. Abrams ist ja eher so ein Restaurator als Entdecker.
Gutes Wort dafür, Restaurator. Ja.
In der ist eigentlich im Grunde genommen die erste Original-Trilogie nochmal neu erzählt wird. Ja. Könnte einem, mich hat es nicht gestört, könnte dann auch stellen. Und das fällt halt hier weg, weil du durch die rein episodische Erzählung natürlich alles zum Preis dessen machst, dass die Lernkurve nicht maximal ist bei Mandalorian und Grogu. Also der Film, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, endet jetzt nicht damit, dass man endlich erfährt, was der Grogu jetzt wirklich alles kann oder was seine Vorhersagen ist. Endet auch nicht damit, dass der Mandalorian noch mehr Gefühle zeigt als vorher. Die Lernkurve ist, wie gesagt, nicht sehr stark. Aber das macht nichts. Es ist ein gutes Kinoabenteuer. Und der Fokus des Films, der heimliche Fokus, liegt auch woanders. Der liegt auf Rotta, dem Hutten, dem Neffen von Jabba. Ich will noch ganz kurz auf meinen Lieblingssatz im Film zu sprechen kommen. Als der Mandalorian am Anfang des Films so ein Ad-Ad erklimmt, eine sehr unlogische Szene, weil Ad-Ads so Hannibal-mäßig über die Alpen überhaupt keinen Sinn ergeben, dass die überhaupt noch langlaufen. Wer schickt denn einen Ad-Ad über so ein Gebirge?
Das würde gar nicht funktionieren, nee. Oder?
Da ist, na gut, da gibt es so Trampelpfade, ne? Aber trotzdem, dann ist der Mandalorian direkt auf dem Ad-Ad und dann will er einbrechen und dann befiehlt der Kommandeur, los, raus jetzt, sagt das zu den Piloten, ihr müsst den jetzt festhalten, ne? Und erschießen. Und dann sagt einer der Piloten den tollen Satz, ich bin doch nur der Pilot. Mhm. Und das ist eine Sache in Star Wars, die oft untergeht, dass das Imperium die Soldaten so verheizt einfach. Ne? Ja. Und die übrig gebliebenen des Imperiums können halt auch nicht zwei Jobs machen. Wenn du ein guter Pilot bist, bist du deswegen nicht automatisch einer, der mit einem Blaster schießen kann.
Ja.
Also das ist ein toller Satz.
Passt aber übrigens auch zu all den anderen Filmen. Ne? Du hast ja immer das Gefühl, dass das Imperium genau so agiert, wie man sich das von größeren Kriegsparteien vorstellt. Da werden die Menschen, wird das einfach nur Menschenmaterial in den Krieg geschickt. Und einer fällt nach dem nächsten. Ne? Man hat das ja schon im ersten Star-Wars-Film in Episode 4, dass da im Grunde die wenigen Rebellen sich da durchsetzen gegen Hunderttausende von, also gefühlt Hunderttausende von Kriegern aus dem Imperium und am Ende dann es ihnen gelingt, ihre Mission zu erfüllen.
Ja, man könnte sogar überlegen, ob es realistisch gewesen ist, dass Ewoks und ein paar Rebellen in Rückkehr der Jedi-Ritter die imperialen Sturmtruppen ausschalten. Mhm, ne? Genau. Das ist eigentlich sehr asymmetrisch. George Lucas hat das ja auch sozusagen als Reminiszenz an den Vietnamkrieg aufgebaut, ne? Ja. Also die Ewoks als Wukong. Ja, ich finde halt bei diesem Film, und deshalb gefällt mir der Film auch so, das hat er den Simpsons voraus. Die Simpsons haben auch nach sehr, sehr langer Pause, ich glaube 17 Jahre später, erst den ersten Kinofilm gebracht, der halt nicht funktioniert hat.
Mhm.
Und das lag nicht daran, dass man eine Geschichte nicht, die du vorher auf 24 Minuten erzählt hast, nicht in Spielflänge erzählen kannst, sondern dass das Drehbuch einfach nicht gut war. Es war ja auch im selben Jahr wie Under the Dome von Stephen King, der Roman,
das
was auch
ja, um stimmt, Kuppel tatsächlich ging. Sehr großer Zufall, ja. Ne, dass man eine ähnliche
also Idee beide hat. Seiten, sowohl McGreening als auch Stephen King, beschwören, dass sie sich nicht gegenseitig inspiriert hätten. Zumal ja Stephen King angeblich seinen Kuppelroman in den 70ern schon begonnen hat.
Mhm.
Aber ich finde, dass der große Vorteil dieses Films, ne, der mit Only in Cinemas beworben wird, ne, so ein Sinn, der vor dem Streaming-Siegeszug überhaupt keinen Sinn ergeben hätte. Ne, ein
Satz, ja, das ist klar.
Völliger Quatsch ist. Es geht ja um Rotter the Hutt.
Mhm. Jeremy Allen White, ne?
Spricht ihn, genau, ja. Also er spricht so einen melancholischen, manche würden sagen depressiven, das finde ich jetzt eher nicht, Wurm, ne, also den Neffen, der einen eigenen Lebensweg einschlagen will. Ja. Man kennt Rotter schon aus den Clone Wars von 2008, also der ist nicht ganz neu.
Mhm.
Aber so wie er eingeführt wird und wer sozusagen mit diesem alten Kanon, den Disney auch ausgegliedert hat, der nicht zum offiziellen Disney-Kanon mehr gehört, diese Old Republic-Geschichten, nicht kennt, der ist völlig überrascht von dieser Figur, das wie toll ich, die ja. erzählt ist. Ne? Weil der halt nicht wie sein krimineller Onkel werden will. Ne? Mhm. Der will nicht, er tötet in der Arena, er ist so ein Krieger, er tötet zwar auch Menschen, aber er ist kein Krimineller.
Ja.
Und der wird sehr, sehr schön gesprochen.
Mhm.
Es gibt total schöne Szenen mit ihm und Grogu am Strand. Da tollen die so rum in so einem Sonnenuntergang.
Mhm.
Spielen miteinander. Dieser Riesenwurm und der kleine Grogu und der Mandalorian beobachtet das dann auch und kommt dann irgendwie in dem Moment dann auch zur Ruhe. Und wenn du überlegst, die Rückkehr der Jedi-Ritter zeigt ja auch Yoda und Jabba.
Mhm.
Zwar nicht zusammen, aber filmzeitmäßig oder spielfilmzeitmäßig vielleicht 10 Minuten voneinander getrennt. Jabba wird erwürgt und explodiert in seiner Bark und dann fliegt Luke gleich zu Yoda. Da liegt wenig dazwischen. Und wenn du dir überlegt hättest, dass es 40 Jahre später dann, mehr als 40 Jahre später, dann so ein Jabba mit so einem Yoda da rumtut, ist toll. Tolle ja, Szene.
Ich finde ja ganz interessant, dass neben John Favreau da dieser Dave Filoni mit jetzt da am Ruder ist und das Star Wars-Universum auch ganz stark prägt. Ich meine, er ist ja derjenige, der diese ganze Clone Wars-Geschichte aufgezogen hat. Und damals, als das zum ersten Mal gemacht wurde, auch animiert, weil ich weiß nicht genau, welchem Jahr, 2014 oder was hattest du gesagt? Das sah natürlich auch ziemlich scheiße aus, um ehrlich zu sein. Und ich finde, das ist auch sehr kinderhaft gemacht. Ne? Und also viele Menschen haben darüber gelacht, als es gestartet ist. Und trotzdem ist es so, dass da anscheinend am meisten Stoff drinsteckt, um aus dem Star-Wars-Mythos noch was Neues zu machen. Ne? Deswegen ist von Disney durchaus sinnvoll ist, sich so ein bisschen auch darauf zu werfen und diesen Bereich weiter zu verfolgen. Weil möglicherweise eben einfach ein paar andere Felder, die jetzt abgearbeitet sind, keinen Sinn mehr ergeben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie es deshalb machen können, weil die Leute halt doch sich nicht einig sind, was zum Kanon gehört oder nicht.
Genau.
Für mich haben die Zeichentrickserien nie wirklich, genauso wie die Novelizations, nie wirklich zum Kanon gehört.
Mhm.
Aber die lassen sie natürlich mit guten Inspirationen plündern, ne?
Ja.
Als es irgendwie bei Book of Boba Fett war das oder bei Mandalorian hier, General Thrawn, dieser Typ mit der blauen Haut oder so. Das sind so Fanlieblinge, die da erstmals vorkommen. Es gibt auch noch verschiedene Sachen, also Darth Maul, Shadow Lord oder.
Das ist gerade neu, ne? So eine, auch eine animierte Serie mit
Darth. Als ich Solo rezensiert hatte, habe ich über die Zeitlinien mich gewundert, wie Darth Maul da wieder hätte mitspielen können. Da manche Leser auch gesagt, ja, hast du anscheinend nicht die Romane gelesen? Sage ich, nein, habe ich auch nicht gelesen. Ja, es gibt praktisch nicht nur so Fanservice Berücksichtigung, was Storylines aus den Clone Wars betrifft, sondern auch tatsächlich den Kenner-Product Spielzeuglinien.
Ja.
Denn dieser Film zeigt, ich wusste nicht, wie der heißt, ich habe den jetzt mal gegoogelt, 1982 erschien der INT-4 Interceptor. Interceptor, das ist ein Mini-Gefährt, das im AT-AT lagert und von einem der imperialen Generäle benutzt wird, um zu flüchten.
Ah ja.
Und das ist ein Mini-Raumschiff, das nicht im Film vorgekommen ist. Das Tolle an dieser Star-Wars-Produktlinie und das Geniale daran war ja auch, dass Kenner zusammen mit Lucas Spielzeuge entworfen hat, die inspiriert sind von Star Wars, damals aber in den Filmen gar nicht vorkamen.
Das bedeutet also, das ganze Star Wars-Universum läuft praktisch über den Spielzeugbereich eigenständig weiter oder zusätzlich und jetzt versuchen die Filme das mit aufzugreifen.
Ja, das ist toll. Gab es vorher, glaube ich, noch nie.
Ja, das stimmt. Und also kann ich mich auch nicht erinnern.
Ja, das ist einfach irgendwie eine tolle Geste, auch gegenüber Fans, die alles gekauft haben. Ich hatte das Ding nämlich auch. Ne?
Ah ja.
Und das gefällt mir. Also dieser Film hat wirklich sehr, sehr viele tolle Szenen. Also du wirst auch da erstmal eine Prügelei sehen zwischen einem Neffen, Tanten und Onkel, weil Rotter sich nämlich prügeln wird.
Ah.
Drei Würmer fallen übereinander her. Also wo gab es das schon mal zu sehen? Das ist ganz toll. Unabhängig davon bleiben natürlich die größeren Fragen außen vor. Welches Machtpotenzial steckt in Grogu? Welche Rolle wird er in der Galaxis einnehmen? Wird er den Mandalorian irgendwie eines Tages verlassen? Dann wäre schon gerne irgendwie einen Schritt weiter, finde ich. Das ist so wie bei Lost, weißt du, bei Lost, ja, wo dann erst am Ende der ersten Staffel das Licht im Bunker angeht und du erstmal ins kleine Stückchen weiter bist. Das ist mir ein bisschen zu langsam.
Weil er vielleicht nur ein Maskottchen ist und nicht wirklich eine Figur? Weil das habe ich das Gefühl von Anfang an, dass es im Grunde nichts anderes ist, als irgendwas einzuführen, das den Menschen etwas aus ganz simplen Gründen bedeutet, weil es sowas Niedliches hat und weil da irgendwie auch alles mit rein projiziert werden kann, aber es ist eigentlich keine wirkliche eigenständige Star-Wars-Figur noch.
Nee, die gaben ihm schon einen Auftrag. Also die haben, in dem Film muss der Mandalorian auch das Leben retten.
Mhm.
Und die haben versucht, ihn aufzuwerten, jenseits seiner niedlichen Glucksgeräusche.
Mhm.
Das hat sich irgendwann ja auch totgefahren.
Ja, klar.
Ja, der muss irgendwann auch mal anfangen zu reden oder so. Warum sollte er denn nicht reden können? Yoda kann doch auch reden.
Mhm.
Es gibt ja unter anderem auch, weiß nicht, ob du es wusstest, eine Sprechrolle von Martin Scorsese.
In dem Film jetzt, ja, in Mandalorian. Oh, das wusste ich nicht.
Der wird im Casting auch schon auf 4 geführt oder so. Also hinter Pedro Pascal und Sigourney Weaver und noch jemandem. Wahrscheinlich Jeremy Allen White. Ja, der spricht irgendwie so ein Imbissverkäufer, so ein Affen mit 6 Armen.
Okay.
Windig, gehetzt, so ein bisschen wie auch Scorsese wirklich selber redet.
Ja, okay, ich verstehe.
Keine sehr gute Sprecherrolle. Also man erkennt ihn sofort, aber er ist ein guter Schauspieler, aber ich finde kein sehr guter Sprecher.
Nee,
das heißt Hugo.
Ja.
John Favreau hat gesagt, er hätte ihn Hugo genannt, weil es ich weiß nicht, ob in The Bear oder in einem anderen Film, den er was Kochen gedreht hat, auch eine Hugo-Person gibt.
Ja.
Und ich muss natürlich an Hugo, den Film denken von Scorsese, ne? Wo viele gesagt haben, oh, das Kino liebt, ich muss Hugo lieben.
Der Film ist auch völlig untergegangen.
Völliger Schrottfilm. Also halt irgendwie zu sagen, nur weil ein Junge da irgendwie Cinema Paradiso-mäßig irgendwie sich für cineastisch interessiert.
Ja.
Weißt du, dieser Satz, jeder Kritiker hat ihn damals verwendet. Wer das Kino liebt, muss Hugo lieben.
Das ist schlimm.
Metafilme über das Kino, schrecklich sowas.
Alle Metafilme über das Kino sind problematisch, das ist so. Also, aber schade, dass Martin Scorsese dann praktisch einfach so selbst da ist, aber irgendwo doch nicht wirklich wahrgenommen wird. Ne? Also wenn ist eigentlich schon ein geiler Move, irgendwie den da so reinzusetzen. Aber wenn er dann halt eigentlich nicht wirklich so im Mittelpunkt steht oder nur so ganz am Rand.
Ja, es ist doch nur eine Nebenszene.
Ja.
Mandalorian will über ihn herausfinden, wo er Rotter findet. Und Rotter sagt ja den schönen Satz, ich bin nicht wie mein Vater. Das kennt man ja eigentlich von Luke Skywalker.
Ja.
Das ist sozusagen da auch der Querverweis. Ich bin wirklich großer Rotter-Fan.
Mhm.
Das ist eine tolle Figur, das ist ein sehr lustiger Typ. Bewegt sich auch wie selbstverständlich mit Mando und Grogu durch die Gegend. Also alle drei verstecken sich hinter so einer Düne, um so einen Feind zu beobachten. Siehst aber natürlich diesen dicken Berg dahinter. Das ist sehr, sehr niedlich gemacht. Also ich bin großer Fan dieser Figur und wie sie die inszeniert haben. Ne? So ein bisschen wie der Rancor im Book of Boba Fett, der auch eine neue Rolle bekommen hat, als man erklärt hat, dass der im Kern eigentlich eine relativ friedliebende Kreatur sei.
Ja. Aber wie ist das jetzt für dich? Also ich habe langsam das Gefühl, dass mir das alles ein bisschen über den Kopf wächst. Also die ganzen Star Wars-Produkte sind so vielfältig geworden und die Storylines gehen so ineinander über, dass ich den Überblick verloren habe und auch wenig Lust habe, mich da irgendwie so rein zu friemeln. Wie ist das bei dir? Bleibst du am Ball? Schaust du dir alle Serien an, die da so bei Disney Plus laufen?
Ich schaue mir schon alle an. Und man kann Disney den Vorwurf machen, Liam Neeson hat das ja mal gesagt, dass er schade findet, dass es so viele Disney-Filme und Serien gibt, weil das Besondere an Star Wars dadurch flöten geht. Ja. Ne? Natürlich, wenn du halt wie im Book of Boba Fett diese American Graffiti Biker Gang zeigst, diese neureiche Gang, die dann irgendwie mit ihren lächerlichen Vespas durch Mos Espa fahren, dann weißt du einfach, das ist nicht Star Wars, ne?
Ja.
Oder Jennifer Beals dann irgendwie als Nachtclub-Chefin von diesen Ikea-Top-Pflanzen. Das ist einfach total, das sieht einfach blöd aus und nimmt Star Wars immer was weg. Auf der anderen Seite, wir leben nicht mehr in der Welt, in der man Ewigkeiten, Disney muss auch als IP-getriebene Content-Maschine jährlich liefern einfach. Mhm. Das erwarten die Leute von Disney. Und ich finde bei zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, es war eine sehr kluge Entscheidung, es als Serie zu erzählen und nicht als Film, weil diese Serie so viele gute Elemente hat, dass sie sich nicht auf 150 Minuten hätten erzählen lassen. Mhm. Das Lichtschwertduell zwischen ihm und Anakin ist sehr gut. Das De-Aging von Hayden Christensen ist sehr gut.
Ja.
Wie Joel Edgerton Luke verteidigt gegenüber der Inquisitorin ist sehr gut. Der hätte Zeitprobleme bekommen, das kurz zu erzählen. Gut, Flea von Red Hot Chili Peppers ist ein bisschen albern, dieser Verfolgungsjagd im Wald. Aber also manchmal trifft Disney auch richtige Entscheidungen.
Mhm.
Mandalorian ist abzüglich der schlechten dritten Staffel als Gesamtprodukt eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Du hast also zwei sehr gute Staffeln und einen 4-Sterne-Film. Mhm. Ahsoka Tano, also Rosario Dawson ist eine tolle Schauspielerin. Und diese Zeit dieser Klonkriege oder mit Anakin. Ich sehe auch Hayden Christensen gerne, auch um dem persönlich noch zu verzeihen, wegen schlechten Gewissens. Ne? Alle haben ihn ja auf ihn eingehakt. Ne?
Ja, er hat das selber drunter gelitten, wie stark die Fanbase ihn dann im Grunde niedergekanzelt hat.
Die Prequels haben für Schäden gesorgt. Ne? Also ja. Jake Lloyd, der den jungen Anakin spielt. Wobei man nicht weiß, ob sozusagen dieser Shitstorm im Netz, diese Erregungskurven, eine Disposition bei ihm verstärkt haben oder nicht. Ja. Also er ist wegen paranoider Schizophrenie in Behandlung, aber die Veranlagung war natürlich vorher schon da. Dann natürlich Ahmed Best, Jar Jar Binks, Morddrohung. Ne?
Mhm.
Er hat gesagt, er hätte sich umgebracht, wenn er nicht für seinen kleinen Sohn hätte da sein wollen. Und natürlich Anakin, der alte Anakin, Hayden Christensen, der beim Star Wars Celebration Panel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als er als Gaststar vor 3-4 Jahren eingeladen wurde, 1000 Leute zücken ihre Plastiklichtschwerter und machen Anakin-Sprechchöre und ihm stehen die Tränen in den Augen.
Ja, klar.
So sehr haben die Menschen auf die Prequels eingehauen und das die Leben von 3 Menschen zerstört.
Ja, das muss man wirklich.
Das ist irre. Diese Fans haben das Leben von 3 Menschen zerstört, nur weil denen die Filme nicht gefallen haben. Mhm.
Ja, wobei der letzte Teil dieser zweiten Trilogie ja doch durchaus im Nachhinein ein bisschen befreit wurde, ne, und auch einen gewissen Kultstatus dann gewonnen hat, oder? So habe ich das zumindest.
Welchen meinst du genau? Rache der Sith?
Ja, genau, die Rache der
Sith. Ja, der gilt als zu Recht auch als bester der Prequels.
Weil er auch alles ganz gut zusammenbindet, ne, und es schafft, ein Ende zu finden.
Das ja, George Lucas hat halt zumindest versucht, eine Geschichte zu erzählen, ne?
Mhm.
Was du bei den Sequels ja nicht sagen und nicht unbedingt immer sagen kannst. Starkiller Base, Pläne finden und so. Und allerdings muss man sich fragen, wie groß die Würdigung ist, wenn du die Prequels plötzlich lobst, weil du die Sequels schlechter findest.
Ja, das stimmt.
Und vergiftetes Kompliment.
Das ist wahr, ja. Aber damit bist man bei einem Grundproblem angekommen, ne, bei Disney, dass man eben nicht weiß, ob man mit diesem ganzen Stoff, ob man da wirklich noch weiterkommt, ne, oder ob es einfach Sinn ergibt, den der Vergangenheit zu überlassen und zu sagen, wir haben da alles gegeben, wir haben alles nochmal zurückgeholt. Force Awakens, du sagtest das vorhin ja, ist ja nichts anderes als eine Reinszenierung eigentlich von dem, was man schon hatte.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Vergangenheit belassen oder die Vergangenheit inszenieren. Disney als auch George Lucas natürlich erzählt nostalgisch und rückwärtsgewandt die Vergangenheit.
Und zwar schon von Anfang an.
Und ich meine, die Vorteile dieser Prequels, also Lucas hat das ja mit Phantom Menace erfunden auch 1999, ja. Ne? Die Prequel-Trilogie, also Milliardenerfolge zu machen mit Vorgeschichten, deren eigentlichen Geschichtenausgang wir alle kennen. Ne? Wir haben mit Obi-Wan mitgefiebert, wo wir wissen, dass er stirbt. Wir haben mit Anakin mitgefiebert, obwohl wir wissen, dass er Darth Vader wird. Also dieses sogenannte Wie es wurde, was es ist, wurde interessant.
Mhm.
Und fast alle Star-Wars-Filme und Serien sind nostalgisch und erzählen Prequel-Geschichten.
Mhm.
Ahsoka Tano, Skeleton Crew, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau, wo das angesiedelt ist. Solo natürlich. Und es ist halt weniger mutig und gleichzeitig erfolgversprechender, denn es ist ja immer nur der Nachfolger, der das Erbe beschmutzen kann. Also sprich, die neue Ausrichtung, neue Helden, neue Quest, neue Ziele. Mhm. Wenn du auf eine bereits erzählte Geschichte hinzuarbeitest, auf Darth Vader hin, dann sind die Risiken kleiner, Misserfolg zu landen, weil du mit demselben Figurenpersonal arbeiten kannst und mit Storylines, die ganz klar dorthin führen, was wir selber uns erwarten zu sehen.
Ja.
Ja?
Mich wundert, ob Disney noch nicht auf die Idee gekommen ist, die vierte, fünfte und sechste Episode nochmal zu erzählen und neu zu inszenieren mit neuen Schauspielern, neuen Möglichkeiten. Weil das klingt natürlich jetzt irgendwie affig, weil ja auch der Mythos an sich so groß ist und diese Filme ja auch bei mehreren Generationen einfach was bewirkt haben. Aber wenn man mal an die ganzen Disney-Filme denkt, ne, die sie nochmal neu inszenieren, von animiert hin zu 3D-Action und so weiter, wäre das sicherlich auch eine Variante, um mit dieser ganzen Situation umzugehen und nochmal eine neue Kasse zu machen.
Ja, weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ein neues Darth Vader-Kostüm.
Mhm. Nein, das musste man ja gar nicht ändern wahrscheinlich. Ne?
Ja. Ja, klar. Milking the Cow, also Disney könnte das natürlich machen. Ich denke nicht, dass sie es tun würden.
Nee, ich glaube es auch nicht. Das wäre schwierig.
Weil naja, Soundtrack von diesmal von Ludwig Göransson oder so.
Ja, ja, naja, gut, der bleibt ja nun. Wobei er, der ist ja nun nicht überall dabei. Ne? Bei der dritten Staffel habe ich gehört, war er nicht dabei, sondern hat nur das Theme hat er ja produziert und sonst nichts.
Also ich bin verwundert, dass sich Box-Office-Analysten schon sicher sind, dass der Film nicht gut performen wird. Also die tippen den auf 600 Millionen Dollar Einspielergebnis. Das wäre weniger als der Michael-Film.
Ja.
Also man darf die Star-Wars-Community nicht unterschätzen. Zwar hat es Phantom Menace nicht geschafft, Titanic zu überrunden. The Force Awakens steht, glaube ich, jetzt weltweit auf 6. Mhm. Als einziger Star-Wars-Film auch über 2 Milliarden.
Mhm.
Aber Mandalorian und Grogu macht nichts falsch.
Ja. Also funktioniert als Film.
Absolut.
Basiert auf einer Serie, die noch da ist, auch wenn sie gerade nicht fortgesetzt wird. Und schafft es vielleicht, einen Ansatz zu finden, wie es weitergehen könnte.
Absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hit wird und es ist auch ein verdienter Hit.
Mhm.
Für Pedro Pascal ist auch leicht verdientes Geld. Man sieht ihn netto in dem Film für 5 Minuten. Disney hat sich inzwischen dazu durchgerungen, Stunt-Performer als auch Normal-Moving, keine Ahnung, wie man das nennt, Performer, Walking-Performer, auch aufzulisten. Also was sie sich bei der ersten Staffel ja nicht getraut haben, zuzugeben, dass man Pedro Pascal wirklich nur sieht, wenn der Helm
Minuten, ja.
Ja,
das heißt, er spielt den auch gar nicht unter dem Helm, sondern das ist ein anderer.
Also jetzt gehen sie zwei Performer an. Ne? Mhm. Und also im Zuge der Interviews vor den Dreharbeiten hat er gesagt, ja, ich mache meine Stunts gern selbst, habe einige auch selber gemacht. Gut, vielleicht stimmt es ja auch. Ne? Bringt doch nichts zu spekulieren. Aber trotzdem ist es relativ gut verdientes Geld für ihn. Ne?
Ja, und vor allem, er sitzt ja nun halt überall drin. Also er hat erstmal einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt unserer Zeit. Er sitzt voll im Marvel-Universum, er sitzt im Star-Wars-Universum. Ja. Er ist in einer der interessantesten Serien Hauptdarsteller gewesen mit Last of Us, die als Videospielverfilmung mal was schafft, was sonst eigentlich nie gelingt, nämlich Videospiele mal umzusetzen.
Absolut. Ich meine, sein unübertroffener Auftritt ist you killed them, you murdered them and then you raped her children. So war das, glaube ich, weiß nicht mehr, aus Game of Thrones, als er diesen Prinzen Mini-Rolle, spielt, aus dem Osten, der sich mit The Mountain anlegt.
Mhm.
Dieser denkwürdige Kampf, der im Roman der in der Serie fast so gut erzählt ist wie im Roman, an deren Ende ja Tyrion Lannister merkt, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat, weil sich dieser Prinz, ich weiß gar nicht mehr, wie der da heißt, der dann irgendwie so einen Leichtsinn hingibt und der Berg ihn dann doch besiegt. Das war ja die erste große Rolle des Pedro Pascal, der schon komplett überzeugt hat. Der wird irgendwann einen Backlash erfahren, weil er zu nett ist.
Ja,
weil er zu gut ist.
Ja, weil er halt auch immer bestimmte, er ist ja nun halt dieser Daddy-Typ, ne, der irgendwie alles kann zwischen ich bin ruppig und innerlich fertig von allem drumherum und erschöpft, aber ich bin für alle da, die um mich herum sind und so. Das ist natürlich irgendwann ein Prinzip, was sich auslutschen könnte.
Ja, absolut. Also er hat in der Vanity Fair gab es eine Titelgeschichte mit ihm, die packen ja inzwischen seltener Männer drauf, in der auch ein sehr, sehr charminger Typ ist, der die Reporterin umarmt und sich um sie sorgt. Und also ich habe es noch nie erlebt, das war schon bei diesem Fantastic Four so im letzten Jahr, als auch jetzt, bei diesem Special Screening in Berlin, dass junge Männer und Frauen ekstatisch nach einem 50-Jährigen schreien.
Halt eine sehr späte Karriere, das ist seltener geworden.
Ja, aber auch so auf Beatlemania-Niveau, dass die wirklich so Sexsymbol-mäßig.
Ja.
Das ist ein Level, das Brad Pitt auch nicht hat.
Ja, wahrscheinlich, weil er halt einfach einen Männertyp in einer Zeit repräsentiert, der nichts falsch macht,
was das gleiche Alter
schwierig
wie ich
geworden ist. Naja.
Der ist das gleiche Alter wie ich. Mhm. Das ist irre. Naja, und er ist natürlich ein Role Model, natürlich, weil er, auch wenn er über seine Sexualität nicht spricht, bisexuell ist oder schwul. Mhm. Er spricht nicht drüber, aber man weiß es so. Und er hat das Hollywood-System besiegt. Wenn du mal Rupert Everett bedenkst, der konnte seine Karriere nicht machen, Rock Hudson ja sowieso nicht, weil seine Sexualität ein Thema war. Dann hat er sich natürlich auch gegen J.K. Rowling gestellt, weil seine Schwester oder sein Bruder, ich weiß nicht, ob Transmann oder Transfrau ist, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Und natürlich, er hat sich auch gegen Trump gestellt, weil er ja ein Migrantenkind ist. Ne? Mhm. Also er kommt auch viel zusammen, viele Gruppen, die er vertreten kann. Ne?
Er hat natürlich das Glück, dass er nicht irgendwo dauernd gebucht wird für so Romcoms, wo dann wahrscheinlich die Situation eine andere
wäre. Einen hat er doch gemacht. Der hat die doch gemacht von dieser Regisseurin, die auch hier diese japanische Regisseurin, die, weißt du, da spielt er mit und Captain America, die sind da so Konkurrenten.
Wo es darum geht, auch wie modernes Datingverhalten und so weiter ist, ne? Ja.
Ja, sozusagen ein, das hat er dann gemacht, aber das ist halt einer von 5 Filmen.
Also, wenn wir jetzt das alles mal zusammenfassen, dann was würdest du für wie viele Sterne vergeben für den Mandalorian-Film? Ist es ein gelungener Einstieg in ein neues Star-Wars-Universum oder erst einmal nur ein Anfang für etwas, das vielleicht ja, in irgendeine Richtung geht?
Also nach 7 Jahren Kinopause hat sich Star Wars damit nicht blamiert. Es muss nicht notwendig sein, einen neuen Film zu zeigen. Sie machen es sicherlich davon abhängig, ob der Film ein Hit wird, sonst machen sie halt die 4. Staffel Mandalorian. Mhm. Und ich halte den Film für gelungen. So, er verrät uns nichts Neues über die Welt von Star Wars, aber er ist teilweise sehr lustig und hat mit Rotta The Hutt eine große neue Figur eingeführt. Ich gebe dem Film 4 Sterne.
Was übrigens auch wahrscheinlich für Disney am wichtigsten ist, dass sie versuchen, Figuren zu haben, mit denen was machen kann, wo man dann vielleicht nochmal neue eigene Produkte erstellen kann. Ne? Eine eigene Serie vielleicht eben für Rotta. Oder so, wäre natürlich genauso.
Ja, das wäre super. Ja. Ich meine, er ist natürlich in seiner Mobilität ein bisschen eingeschränkt. Also einer der Soldaten der Neuen Republik sagt zu ihm, you don't fit in here, ne? Was natürlich auch wortwörtlich zu meinen ist. Du kannst ihn nicht durch den Wald schicken oder irgendwie im Raumschiff oder solche Sachen. Ne? Das ist vielleicht eine Sitcom.
Ja. Das wäre doch ganz interessant. Genau darüber habe ich nachgedacht. Wäre doch cool, mal eine Sitcom zu haben mit Star Wars-Charakteren. Weil man muss das ja dazu sagen, ein bisschen unfreiwillige Komik gehört zum Star Wars-Universum ja auch dazu.
Ja, wobei eine Sitcom würde das Problem sein, dann würde man ihn veralbern. Er kämpft ja um Anerkennung. Ja. Und wir müssen unseren Impuls zurückhalten, zu lachen, wenn man ihn sieht und so. Und auch diese Klopperei zwischen ihm und unserer Tante und Onkel. Aber er ist eigentlich jemand, der um Respekt kämpft. Ne? Mhm. Also ich glaube, eine Komödie würden sie mit ihm wahrscheinlich dann doch nicht machen.
Ja, das trauen sie sich nicht, glaube ich.
Ja. Naja, gut. Dann war es für heute mit dieser Folge. Und also eine klare Empfehlung für diesen Film, guckt euch den an. Bis dann.
Bis dann.